ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich freuen wir uns, wenn uns auch interessierte Männer zuhören. Bei uns gibt's viel Wissen rund um die Wechseljahre, denn unser Ziel ist es, euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers zu machen. Heute geht's bei uns um die Frage, warum wir dann in den Wechseljahren zunehmen, warum auf einmal das Fett von der Hüfte zum Bauch wandert und warum uns dieses Fett dann auch so krank machen kann. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Die Fachfrau an meiner Seite, wie immer Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo zu Ihnen nach Hamburg.
Hallo liebe Frau Simonsen, freue mich sehr auf die heutige Folge.
Und wir haben heute einen Gast direkt hier im Studio. Professor Dr. Matthias Blüher ist von der Uniklinik sozusagen kurz mal rübergekommen zu uns in den MDR. Professor Blüher ist Experte auf dem Gebiet Adipositas, war und ist an vielen maßgeblichen Studien zum Thema beteiligt. Professor Blüher ist Direktor des Helmholtz-Institutes für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung in Leipzig und er ist Leiter des Adipositas-Zentrums an der Uniklinik. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen, Herr Blüher.
Liebe Frau Simonsen, danke, dass ich dabei sein darf.
Frau Schaudig, und heute Premiere, der erste Mann in unserem Podcast.
Ja, das freut mich auch sehr. Wir sind keineswegs männerfeindlich, Herr Blüher.
Nein, nein.
Das ist eine doppelte Ehre für mich. Ja. Vielen Dank.
Herr Blüher, fangen wir mal an mit dem, was ich beschrieben habe. Die Frauen schreiben uns, seit sie in den Wechseljahren sind, irgendwie verändert sich die Figur. Also früher waren so die Hüften deren Problem, jetzt auf einmal wird der Bauch zum Problem. Woran liegt das eigentlich?
In den Wechseljahren kommt es ja zu einer Reihe von hormonellen Umstellungen. Östrogen zum Beispiel nimmt ab, andere weibliche Hormone verändern sich, männliche Hormone überwiegen dann formal, sodass sich die Körperform von Frauen häufig, nicht immer, der von Männern, die wir ja den Bierbauch immer gewöhnt sind, anpassen. Und andere Gründe, natürlich im älter werdenden Körper entwickelt sich Insulinresistenz, es verändern sich die Funktion des Fettgewebes und der Leber und wichtiger Organe im Stoffwechsel. Und wir haben natürlich auch einen Zellmassenverlust. Je älter wir werden, desto träger wird unser Stoffwechsel. Und das alles zusammen kann dann dazu führen, wie Sie beschrieben haben, dass sich die Fettverteilung auch bei Frauen verändert. Mhm.
Weil Sie sagen, der Stoffwechsel wird träger. Das ist das, was man dann sagt, dass der Umsatz, der Kalorienumsatz dann weniger wird auch im Alter, ne?
Ja, also der Kalorienbedarf, also das, was wir essen dürfen, wird weniger. Aber jetzt gehen Sie ja nicht in ein Restaurant und sagen, ich hätte gern in meinem Falle eine Portionsgröße für einen 55-jährigen Mann, sondern wir essen ja nicht altersadaptiert und auch nicht hormonadaptiert. Vielleicht sollten wir das in Zukunft.
Mhm. Frau Schaudig, Sie haben auch schon mal erzählt, dass es dann vorkommt, dass Frauen zu Ihnen in die Praxis kommen und sagen, in kürzester Zeit hätten sie 10 Kilo zugenommen.
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich auch nicht erklären kann. Und ich denke, wir sollten uns mit den Adipositas-Forschern da mal zusammentun, Herr Blüher, weil ich mich das immer frage. In den Studien kommt es ja nicht raus. In den Studien wird ja immer behauptet, nein, Frauen nehmen nicht zu in den Wechseljahren. Lediglich die Figur verändert sich. Das Fett wird mehr, die Muskeln werden weniger. Und die Gewichtszunahme ist angeblich kontinuierlich und nicht perimenopausal verstärkt. Aber das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen in der Praxis, denn da ist es so, dass die Frauen tatsächlich mir sagen, ich habe jetzt ganz kurzfristig zugenommen. Haben Sie da eine Erklärung für, Herr Blüher?
Also wir sehen das auch so wie Sie. Wir haben sehr, sehr viele Patientinnen in der Adipositas-Sprechstunde, die berichten, dass sie innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren 10, 20 Kilo Gewicht zunehmen. Das scheint kein seltenes Phänomen zu sein. Hängt auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, wie schnell dieser Hormon Abfall oder die Hormonveränderungen stattfinden und der Körper kann dann nicht schnell genug gegenregulieren. Wir leben ja in einer Welt, wo Überessen zum Lebensstil gehört, wo das Bewegungsverhalten natürlich nicht dafür kompensiert, für das, was wir essen. Wir haben aber auch Stress, wir haben Schlafmangel, wir haben unregelmäßige Mahlzeitenrhythmen. All das kann dann, besonders wenn die schützenden Faktoren hormonell wegfallen, zum Ausdruck kommen und zu Gewichtszunahme führen.
Also würden Sie beide schon sagen, die Wechseljahre sind so ein bisschen schon so eine kritische Lebensphase, gerade auch für die Zunahme von Gewicht?
Wir sehen im Wesentlichen, was die Hormone betrifft, schon zwei Lebensphasen, wo das sehr auffällig ist. Das eine ist die Pubertät. Das trifft Mädchen wie Jungen, aber Mädchen in besonderem Maße. Da ist ein kritisches Zeitfenster, wo auch zum Beispiel auf Körperebene Insulinresistenz eine große Rolle spielt und natürlich vor und um die Menopause, wenn plötzlich sich Hormonspiegel schon erheblich und schnell vor allen Dingen verändern.
Jetzt fiel zweimal das Wort Insulinresistenz. Das müssen wir jetzt, glaube ich, mal erklären, was das ist.
Unser Körper produziert Insulin aus zwei Gründen. Zum einen, um das Fett, also die Energie im Fettgewebe zu halten, das ist so die Hauptfunktion, und dann den Blutzucker zu senken, indem es mithilft, dass Zucker, den wir essen, in die Zellen gelangt. Wenn eine Zelle dann nicht mehr sehr gut reagiert auf Insulin, kann das dazu führen, dass die Fettzelle immer größer wird und dass Insulin auch schlechter wahrgenommen wird bei dem Zuckerstoffwechsel. Und die Folgen sind häufig eine Kombination aus Typ-2-Diabetes, Gewichtszunahme, Adipositas, aber eben auch dieser bauchbetonten Fettverteilung.
Da frage ich mich, ist die Insulinresistenz sozusagen zuerst da oder wird die durch schon vorhandenes Übergewicht gefördert?
Das ist eine Frage, die wir uns in der Wissenschaft quasi jeden Tag stellen. Es gibt beides. Also die Insulinresistenz, gerade im Kindes- und Jugendalter, kann durchaus Auslöser von Übergewicht sein. Das sieht man bei Menschen zum Beispiel, die besonders also eine Überproduktion von Insulin haben, krankhaft. Das ist sehr, sehr selten, aber sowas gibt es. Und das Ganze findet natürlich auch statt beim älter werdenden Menschen. Das liegt zum einen daran, dass Bewegungsmangel ein großes Thema ist, zum anderen, dass eben einfach die Zellen auch träger werden.
Aber ich muss jetzt nochmal zwischenfragen, Herr Blüher. Die Insulinresistenz selber macht ja, dass der Körper versucht, das zu kompensieren, indem er einfach noch viel mehr Insulin ausschüttet. Das heißt, diese Menschen mit einer Insulinresistenz haben ja zumindest bis der Diabetes dann tatsächlich kommt, zu viel Insulin. Und triggert dieses zu viel Insulin nicht auch das Hungergefühl? Oder habe ich da ein falsches Verständnis?
Nein, Sie haben völlig recht. Insulin gehört ja zu den Hormonen, vor allen Dingen, wenn sie in hoher Konzentration im Blut herumschwimmen, die Hunger machen, Appetit anregen und später satt sein lassen. Also das kann schon auch eine Rolle spielen bei der krankhaften Gewichtsentwicklung. Und in dem Falle ist natürlich Insulinresistenz auch primär Folge des Übergewichts, weil der Körper schützt sich mit Insulinresistenz vor der Vergiftung durch zum Beispiel Kohlenhydrate.
Also das ist ja dann besonders gemein für die Leute, die eine Insulinresistenz haben. Dann schütten die zu viel Insulin aus, dann haben sie mehr Hunger. Ich verkürze es jetzt mal. Dann werden sie dicker und dieses Übergewicht verstärkt dann wieder die Insulinresistenz. Das ist ja schon so ein richtiger Teufelskreis, oder?
Das ist richtig, aber in den frühen Stadien kann man den Teufelskreis sehr, sehr gut unterbrechen. Da sehe ich ja auch meine Aufgabe in der Therapie, dass wir eben nicht nur Insulinresistenz verhindern, sondern wenn sie auftritt, auch behandeln können. Das geht ganz gut durch Ernährungsmaßnahmen, also zum Beispiel bewusst auf Kalorienzufuhr und vor allen Dingen Kohlenhydratzufuhr achten und ausreichend Bewegung. Also Bewegung, Sport, das gehört zu den besten Methoden, um Insulinresistenz positiv zu beeinflussen oder sogar zu verhindern.
Ich will noch mal ein Stückchen zurückgehen, weil wir ja sagen, die Insulinresistenz tritt dann häufig in den Wechseljahren auf. Das trifft aber ja nicht jede Frau. Welche Frau ist da mehr betroffen? Was sind so die Faktoren, wo man sagt, ihr solltet vielleicht mal ein Auge drauf haben?
Also sicherlich gibt es hormonelle Ursachen, aber das kann die Frau Kollegin Schaudig viel besser sagen als ich. Aber es gibt auch genetische Ursachen. Mein Vater hat immer gesagt, schau dir die Schwiegermutter an, dann weißt du, wie die Frau aussehen wird mit 50 Jahren. Und da ist viel dran. Also die Körperform, auch das Risiko, Insulinresistenz zu entwickeln, wird wahrscheinlich vererbt. Und natürlich unser Verhalten. Also unser Essverhalten, wie wir uns bewegen, wie viel Stress wir auch im Arbeitsalltag haben, all das spielt dabei eine große Rolle und das erklärt auch die große Variabilität. Es gibt wirklich Frauen, die scheinen essen zu können, was sie wollen und werden überhaupt nicht zunehmen. Aber die Mehrheit, zumindest in Deutschland, wird eher auch in den Wechseljahren zunehmen an Gewicht.
Aber viele sagen jetzt, naja, mit 35 habe ich genauso gegessen wie mit 45, habe mich genauso wenig bewegt, hatte noch mehr Stress, weil da die Kinder kleiner waren. Frau Schaudig, was ändert sich dann? Also warum geht es mit 35 gut und mit 45 dann irgendwie nicht mehr?
Naja, also zum Teil spielen natürlich die Dinge eine Rolle, die Professor Blüher gerade schon alle gesagt hat. Aber was natürlich tatsächlich nachgewiesen ist, dass Östrogene die Insulinresistenz verringern. Das heißt, man kann es auch andersrum sagen, solange wir Östrogen haben, wird sozusagen die Antwortfähigkeit an den Empfängerzellen, den Rezeptoren für Insulin verbessert. Solange Östrogen da ist, kommt das Insulin besser rein in die Zelle und das verhindert dann diese überschießenden Insulinspiegel. Und in dem Moment, wo das Östrogen wegfällt, verschlechtert sich sozusagen die Empfindlichkeit, die Sensitivität der Zellen für Insulin. Und dann kriegt dieser Teufelskreis, den wir gerade schon angesprochen haben, gewinnt an Fahrt. Das heißt, wir haben dann tatsächlich höhere Insulinspiegel. Und das ist, also da gibt es wirklich gute Daten auch dazu, eine direkte Folge des Östrogenmangels. Und vielleicht dann, das hat der Blüher ja auch schon gesagt, einen relativen Überschuss des Testosterons, also der männlichen Hormone, die gar nicht jetzt ansteigen in dem Sinne, sondern wenn man sich das Verhältnis anschaut zwischen Östrogen und Testosteron, dann gerät es in dieser Peri- und Postmenopause vor allen Dingen in eine Schieflage. Erklärt übrigens nicht so ganz, warum die Frauen in der Perimenopause an Gewicht zunehmen, denn da haben die ja häufig einen Östrogenüberschuss. Östrogen, und das ist für mich ein Paradoxon. Ich forsche immer, ob ich irgendeine Studie dazu finde. Vielleicht, Professor Blüher, können wir uns da mal zusammentun. Es gibt ein paar Daten, die finde ich super spannend, dass auch der Anstieg des FSHs, das ist das Hormon aus der Hirnanhangsdrüse, was den Zyklus steuert. Und das steigt ja an, wenn wir beginnend perimenopausal sind und es wird ganz hoch in der Postmenopause und es gibt tatsächlich Untersuchungen an Mäusen, nun sind wir keine Mäuse, wo man diese hohen FSH-Spiegel an den Zellen blockiert hat, also FSH-Antagonisten, und dann haben diese Mäuse plötzlich abgenommen, spannend, und haben mehr braunes Fettgewebe entwickelt, was das gesündere Fettgewebe ist, und das weiße Fettgewebe hat abgenommen. Ich kann mir das auch nicht erklären und ich wundere mich, dass die Forschung nicht weitergeht in diese Richtung. Ich habe aber nicht in jüngster Zeit nochmal dazu was gefunden. Vielleicht, Herr Blüher, kennen Sie da was dazu? Auch nicht wahrscheinlich, oder?
Also es gibt sicherlich dazu und zu anderen Hormonen ganz gute Daten. Allerdings kommen die im Wesentlichen nicht von menschlichen Untersuchungen, muss man auch fairerweise sagen. Das hatten Sie ja auch schon gesagt. FSH ist ein Beispiel, aber auch Schilddrüsenhormone spielen eine Rolle. Das sehen wir zum Beispiel bei Frauen oder auch Männern, die eine verminderte Schilddrüsenfunktion schon immer haben. Da spielen solche Gewichtsfaktoren auch eine große Rolle. Wir sehen das bei Stresshormonen wie Cortisol zum Beispiel. Die Anstiege im Alter werden dann eben schwerer kompensiert, weil die weiblichen Hormone sich auch verändern. Wir reden über Darmhormone. Das ist was, was wir jetzt uns therapeutisch zunutze machen. Und letztendlich haben wir ja über das ganze Leben dann auch einen Verlust an Zellmasse. Und beim älter werdenden Körper können dann die Hormone wie Östrogen zum Beispiel nicht mehr so gut kompensieren für den Verlust an Zellmasse. Und deswegen kann man auch sagen, okay, warum nehme ich in einem Jahr 10 Kilo zu? Weil da eben die Schutzmechanismen wegfallen. Und ob FSH dazugehört, weiß man noch nicht ganz genau beim Menschen. Wahrscheinlich schon. Vielleicht sind es auch noch viel mehr Hormone, die wir besser verstehen müssen.
Das mit dem Cortisol fand ich gerade interessant. Was machen die weiblichen Hormone mit dem Cortisol und was hat das mit der Insulinresistenz zu tun?
Weibliche Hormone und Cortisol sind von der biochemischen Struktur sehr verwandt und haben ähnliche Rezeptoren. Manche Zellen können nicht mehr so gut unterscheiden. Auch beim älter werdenden Körper ist das jetzt das Stresshormon Cortisol, was mich auch dick macht, weil es das Fett in der Zelle hält und weil es die Zellen insulinresistent macht und so eine Art Entzündung erzeugen kann. Oder ist das jetzt das etwas günstigere Östrogen, was mir sagen will, du kannst entspannt sein als Zelle, du bist eigentlich gesund.
Herr Blüher, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich schon auch mal sehr spannend. Frauen in der Perimenopause haben ja vor allen Dingen auch Probleme mit der Stimmung, mit der mit dem Schlaf, das könnte ja auch theoretisch sein, dass die höhere Cortisolspiegel haben und dass das dann die Gewichtszunahme macht. Wäre das denkbar?
Das ist denkbar und wir sehen das auch, wenn wir für Studien beispielsweise Probandinnen einbestellen, die über Nacht bei uns bleiben, zum Beispiel in den metabolischen Kammern, wo man so den Grundumsatz messen kann. Da sieht man, dass vor allen Dingen die Rhythmik im Cortisol mit sehr hohen Spiegeln typischerweise am Morgen, aber niedrigen Spiegeln in der Nacht aufgehoben wird. Es ist nicht so sehr, dass die Spiegel extrem hoch sind und vielleicht Krankheitswert haben, aber der Abfall, der uns in der Nacht ermöglicht, auch besser zu schlafen, der bleibt dann häufig aus. Also die Rhythmik im Cortisol wird verändert. Und das ist in der Perimenopause offensichtlich ein Zeitpunkt, wo das besonders häufig passiert.
Vielleicht haben deshalb so viele Frauen dann auch so Schlafprobleme.
Das würde passen. Das hat ja auch Frau Schaudig gesagt. Das ist so ein Beispiel. Schlafprobleme, auch die Hitzewallungen oder das veränderte Schwitzen können damit im Zusammenhang stehen.
Das sind spannende Aspekte. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich uns nochmal zusammensetzen. Da muss man nochmal ein bisschen nachforschen. Ich finde das super.
Und fragen, wie wir es behandeln können. Das ist ja für uns am Ende dann immer das Entscheidende.
Ne? Ja, die Frage ist, wie kriege ich diesen hohen Cortisolspiegel in der Nacht zum Beispiel oder den erhöhten, wie kriege ich den runter? Also das ist ja fast nicht möglich, oder?
Es ist schwierig. Es gibt so ein paar allgemeine Lebensmaßnahmen oder Verhaltensveränderungen, die helfen können. Wenn man beispielsweise am Nachmittag körperliche Aktivität hat, dann hat man so eine kleine Cortisolsenke allein durch den Sport eingebaut. Aber man muss schon viel machen. Also man müsste dann bestimmt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde lang 400-500 Kilokalorien verbrennen, um diesen Effekt zu nutzen. Und das schafft man natürlich im Alltag nicht typischerweise.
Und eher Nachmittag und nicht Abend?
Abends ist es dann wieder kritisch, weil dann erstmal der kurzfristige Anstieg der Stresshormone und Entzündungsparameter dazu führt, dass man doch schlechter einschläft, sondern eher so 4-5 Stunden, bevor man zu Bett geht.
Okay. So, jetzt sind wir bei der Frau in der Perimenopause, die offenbar vielleicht eine Insulinresistenz entwickelt. Also ist die meist dann übergewichtig oder gibt es auch, sehen Sie auch sehr schlanke Frauen, die dann eine Insulinresistenz haben?
Also da bin ich auch gespannt, wie die Erfahrungen bei Frau Schaudig sind. Ich sehe ja natürlich die Frauen primär bei uns in der Sprechstunde, wenn sie einen Diabetes oder Adipositas haben. Aber wir sehen durchaus auch schlanke Menschen. Wir bezeichnen das als schlanke, aber metabolisch übergewichtige Menschen, weil das Menschen sind, die vorrangig ihr Fettgewebe im Bauchraum einlagern. Das sieht man nicht auf einen Blick. Und das kann auf der Waage völlig normale Körpermaße ergeben. Das gibt's auch.
Das ist das viszerale Bauchfett, da sprechen wir dann gleich nochmal ausführlich drüber. Diese Insulinresistenz, wie entwickelt die sich weiter, wenn man die nicht erkennt und nicht sozusagen seinen Lebensstil verändert und das behandelt? Was passiert dann? Was für Folgeerkrankungen gibt's?
Also Insulinresistenz ist ein klassischer Vorläufer, ein Mechanismus, der enden kann im Typ-2-Diabetes, früher als Altersdiabetes bezeichnet, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Und mittlerweile gibt es da ja auch diesen Begriff metabolisches Syndrom. Tödliches Quartett heißt das.
Tödliches Quartett, tödlich deswegen, weil die Haupttodesursache in Deutschland sind schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Verschlusskrankheit, Arterien im Beinbereich. Und wenn man da besser therapieren oder verhindern könnte, dass die Krankheiten fortschreiten, wäre das natürlich ein großer Schritt nach vorn, dieses tödliche Quartett, wie es auch häufig genannt wird, rechtzeitig zu verhindern.
Und ist das eigentlich so eine zwangsläufige Entwicklung, die man dann nimmt?
Man kann durch Therapien oder durch Veränderungen beim Essen, beim Bewegen das aufhalten oder auch zurückdrehen, das Rad. Aber typischerweise ist das eine Einbahnstraße.
Jetzt ist die spannende Frage, die wahrscheinlich viele Hörerinnen haben, wie erfahre ich denn, ob ich Insulinresistenz habe?
Also wir können im nüchternen Zustand Insulin als Hormon im Blut nachweisen und das kann man ins Verhältnis setzen zu dem Blutzuckerwert zur gleichen Zeit und daraus kann man einen Wert berechnen, den wir HOMA-IR nennen. Den gibt es auch Rechner im Internet, wo man sich das dann selber ausrechnen kann. Und das ist ein Wert, der ganz gut Auskunft darüber gibt, wie insulinempfindlich ist mein Körper.
Und sollte das jede Frau ab 45 tun oder sagen Sie, es gibt so Kriterien, ab wo man sagen sollte, okay, Sie haben jetzt 10 Kilo zugenommen, lassen Sie mal Ihre Insulinresistenz testen.
Ja, ja, Sie haben ja genau dieses Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ich dazu raten würde, das zu testen. Ich würde auch dazu raten, bei Frauen, in deren Familie Schwangerschaftsdiabetes oder Typ-2-Diabetes gehäuft auftritt oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankung und Bluthochdruck.
Auch wenn der Vater das hatte, Diabetes 2?
Auch wenn der Vater das hatte, ja.
Herzinfarkt, Bluthochdruck?
Ja, vor allen Dingen in jungen Jahren. Also okay. Ich frage auch immer als eine der ersten Fragen in diesem Zusammenhang, ja, mein Vater hatte einen Infarkt oder Schlaganfall oder meine Mutter, in welchem Alter der auftrat. Mhm. Alles, was vor dem 50. Lebensjahr passiert an Herz-Kreislauf-Ereignissen, das ist für uns schon ein großes Warnsignal. Da wollen wir besonders aggressiv dann auch intervenieren.
Ich muss jetzt aber da auch nochmal einhaken. Ich meine, es gibt natürlich auch so klinische Indizien. Also klinisch heißt, wenn ich die Patientin sehe. Sie haben vorhin gefragt, Frau Simonsen, ob das auch schlanke Patientinnen trifft. Und dann hat der Blüher gefragt, was meine Erfahrungen sind. Also ich muss dazu sagen, bei einer schlanken Patientin, die mir erzählt, sie macht viel Sport und die erzählen mir dann manchmal, sie müssen jetzt ein bisschen mehr Sport machen und ein bisschen weniger essen, um ihr Gewicht zu halten. Da würde ich jetzt nicht unbedingt eine Insulinresistenz testen. Aber dieses viszerale Fett, wo ja auch Herr Blüher schon gesagt hat, das macht sich gar nicht unbedingt auf der Waage bemerkbar. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn ich die Brust abtaste, dann sehe ich manchmal richtig, dass sich das Bäuchlein so vorwölbt bei einer ansonsten schlanken Patientin. Das sind zum Beispiel die Momente, wo ich einhaken würde. Man muss vielleicht ein bisschen auch noch mal für die Menschen, die in der Niederlassung arbeiten, für die Ärztinnen und Ärzte. Diese Insulinresistenztestung ist aber nicht ganz so einfach, weil das Insulin ja ein sensibler Parameter ist. Das heißt, es ist nicht so eine Blutentnahme wie, machen Sie doch mal ein Blutbild oder mein Cholesterinspiegel oder meine Leberwerte, sondern das Insulin ist ein empfindlicher Parameter. Das muss möglichst dann am selben Tag noch ins Labor oder Sie müssen es einfrieren. Also das ist technisch was, was nicht alle Ärzte leisten können von ihrer Logistik her. Deswegen muss man dann möglicherweise, um das zu testen, zum Spezialisten gehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Herr Blüher. Sie machen das natürlich. Wir machen es auch, haben aber dafür auch bei uns in der Praxis logistischen deutlich höheren Aufwand. Also die Patienten müssen auch morgens nüchtern kommen, sowieso. Aber wir müssen das nochmal in ein Speziallabor schicken, damit wir es sofort bestimmt kriegen. Das muss ich mal noch so am Rande sagen. Was halten Sie denn so von der grundsätzlichen Bestimmung des HbA1c-Wertes, also des Blutzucker-Langzeitwertes, das finde ich immer schon auch nochmal so ein ganz gutes Indiz. Oder ist der zu unaussagekräftig Ihrer Meinung nach?
Nein, Sie haben natürlich völlig recht. Wir müssen ja Wissenschaftlichkeit und Praktikabilität auch auf die Waage legen. Und in der Praxis, gerade im niedergelassenen Bereich, würde ich natürlich dringend empfehlen, die wesentlichen Parameter von dieses metabolischen Syndroms zu bestimmen. Dazu zählt unter anderem der Langzeitzuckerwert, der HbA1c-Wert. Es zählen dazu die Blutdruckmessungen, das wird auch routinemäßig gemacht. Es zählen dazu die Messungen von Fettstoffwechselwerten wie LDL-Cholesterin, aber auch die Triglyceridspiegel können uns da helfen, auch das HDL-Cholesterin. Und wenn ich da Veränderungen sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Insulinresistenz sehr hoch, auch ohne dass ich Insulin selber messen muss.
Und dann würde man ja die Patientin wahrscheinlich mal einmal zu jemandem schicken, der darauf spezialisiert ist. Wissen Sie, warum ich das jetzt sage? Weil ich Angst habe, dass jetzt Hörerinnen, die diesen Podcast hören, und es sind ziemlich viele, jetzt ihre Hausarztpraxen überschwemmen und sagen, machen Sie mal ein HOMA-IR. Da möchte ich so ein bisschen vorwarnen. Und oft ist einfach die klinische Situation schon sehr aussagekräftig. Und bei jemand, der ganz schlank ist, würde ich jetzt das nicht unbedingt testen. Aber danke auch nochmal für Ihren Hinweis mit der Familiengeschichte. Die ist für uns auch immer ganz entscheidend. Was bringt die Frau an Familienerkrankungen mit? Finde ich auch super wichtig.
Aber ich verstehe Sie jetzt richtig. Wenn ich eine Patientin habe, die ist jetzt Anfang 50, ist übergewichtig sichtbar und hat Bluthochdruck, schlechten Cholesterinwert, vielleicht sogar eine Fettleber, würden Sie als Hausarzt dann sagen oder als Frauenärztin, Frau Schaudig, stellen Sie sich mal bei einem Spezialisten vor, vielleicht haben Sie eine Insulinresistenz? Oder wären das nicht so die
Kriterien? Also ich würde, also wenn jetzt dieses Bild, was Sie gerade schildern, dann frage ich mal nach, was sagt denn Ihr Hausarzt dazu? Oder waren Sie schon mal beim Internisten? Viele dieser Dinge kann ein sagen wir mal so, ein guter Internist auch mit klären. Da ist natürlich entscheidend, das wird auch gleich Herr Blüher sicher nochmal sagen, dass man versucht, mit der Patientin am Gewicht zu arbeiten. Das ist ja ein schwieriges Thema, aber das wäre also Lifestyle-Veränderungen mit Ernährungsumstellung und auch unbedingt mehr Bewegung. Also das sind so Dinge, die ich der Frau mitgebe. Ansonsten sage ich, Cholesterinspiegel, lassen Sie sich mal die Gefäße anschauen, finde ich immer ganz hilfreich. Gehen Sie einmal zum Kardiologen, dass der mal checkt, sind Sie schon auf dem Weg Richtung Herzinfarkt? Ich finde, da ist auch noch Luft nach oben. Das sehen viele Patientinnen nicht. Also ich schicke die dann tatsächlich nicht unbedingt zum Diabetologen, der ja quasi für die Vorstufe des Diabetes zuständig ist, sondern einfach mal zu einem guten Internisten. Was meinen Sie dazu, Herr Blüher?
Ja, das sehe ich genauso. Die Frage ist ja auch, wenn man irgendwelche Werte bestimmt, zum Beispiel die Insulinresistenzwerte, was ergibt sich daraus? Und letztendlich macht es nur dann Sinn, solche Untersuchungen durchzuführen, wenn sich daraus irgendeine Therapie ableitet. Und da reicht es sicherlich aus, mit dem Hausarzt erstmal zu sprechen, ohne viele extravagante Werte zu bestimmen oder dann eben eine Überweisung zum Internisten wahrzunehmen, um ja sicher zu gehen, dass man nichts übersieht und rechtzeitig vor allen Dingen was unternehmen kann.
Ich habe eben Fettleber gesagt, weil das schrieben uns auch Frauen. Wie entsteht denn bitte die Fettleber? Ist das auch so ein genetisches Ding oder?
Ja, die Fettleber, es gehört zu diesem Wohlstandssyndrom, wie auch Gicht beispielsweise, Gallensteinleiden dazu. Das ist alles ein Komplex, der unter anderem auch über die Insulinresistenz und über das Übergewicht, über unsere Ernährungsweise erklärbar ist. Es gibt aber auch Menschen, die schlank sind und Fettlebern entwickeln. Und das liegt häufig daran, dass bestimmte Nahrungsbestandteile zu viel aufgenommen werden, Alkohol. Das wäre ein Beispiel. Aber auch fruktosereiche Nahrungsmittel, die können dazu führen, dass man selbst bei schlankem Körper Fettleber entwickelt. Aber 99% meiner Patienten haben Fettlebererkrankungen aufgrund von Übergewicht und Insulinresistenz.
Ich habe mal so einen BMI-Rechner betätigt im Internet und habe mal eingegeben, die Frau ist 1,65 Meter groß, wiegt 70 Kilo. Da ist die schon übergewichtig laut BMI-Rechner. Wenn die dann mit 1,65 Meter schon 82 Kilo wiegt, ist sie adipös. Herr Blüher, was machen aus medizinischer Sicht diese 12 Kilo? Was für einen Unterschied machen die?
Jedes Kilo, was zugenommen wird, vor allen Dingen, wenn es Fettkilogramm sind, also die Fettmasse steigt, kann das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Da gibt es keinen echten Grenzwert. Die Grenzwerte im Body-Mass-Index, im BMI, sind arbiträr gewählt. Also die hat man festgelegt, um eine Krankheit zu definieren, aber nicht, weil das biologisch begründet ist. Die Übergänge zwischen Normalgewicht, Übergewicht und Adipositas sind fließend. Und hier ist für uns eher entscheidend die Gewichtszunahme und vor allen Dingen die schnelle Gewichtszunahme. Das sind Warnsignale, nicht so sehr der einzelne Wert an sich. Es gibt Menschen, die muskelstark sind und bei einem BMI im Adipositas-Bereich, also über 30, gesund sein können. Es gibt Menschen im Übergewichtsbereich, die scheinbar gesund sind, aber ganz krank sein können metabolisch.
Weil das Fett was macht in unserem Körper?
Fettgewebe ist ja eigentlich dafür da, um uns zu isolieren vor Kälte und die Energie zu speichern für Notzeiten. Aber Fettgewebe produziert auch Hormone und die können auf Appetit und Sättigung Einfluss nehmen. Die können wechselwirken mit dem, was in der Menopause passiert oder Perimenopause passiert. Und das Fettgewebe speichert sicherlich auch Gifte und gibt Energie in Form von Fettsäuren beispielsweise auch wieder ab bei Bedarf. Und wenn das Fettgewebe erkrankt ist oder sich zu sehr ausgebreitet hat, können diese Mechanismen nicht mehr gut funktionieren. Ein Beispiel ist, das Fettgewebe produziert ein Hormon, was uns Appetit macht, Leptin heißt das. Und Sättigung vermittelt. Und je mehr man wiegt, desto mehr wird von diesem Hormon produziert, sodass also das Fettgewebe immer hungriger wird und durch Leptin dem Hirn sagt, ich muss noch mehr essen, obwohl eigentlich der Körper, die Akkus voll sind.
Aber Leptin, haben Sie gesagt, signalisiert Sättigung, wenn ich ganz
und
viel...
Und Appetit.
Ach, und Appetit.
Ja, also okay. Sättigung auch. Also wenn ich hohe Leptinspiegel habe und das gut wirken kann im Hirn, dann bin ich schneller satt. Aber bei den meisten Menschen wirkt Leptin aufgrund dieser hohen Menge dann im Blut auch nicht mehr so gut. Das ist ganz ähnlich wie die Insulinresistenz. Es gibt wahrscheinlich eben auch eine Leptinresistenz, im Wesentlichen natürlich im Hirn.
Und hier kommt unsere kurze Unterbrechung für den Podcast-Tipp. Es wird ja langsam Frühling, überall grünt und blüht es. Und viele von euch sind bestimmt Gärtnerinnen oder bepflanzen ihren Balkon oder auch ihre Terrasse. Deshalb möchte ich euch heute den ARD-Podcast Komm mit in den Garten empfehlen. Da wird zum Beispiel besprochen, welche Gemüsesorten passen zusammen in ein Beet oder in ein Hochbeet. Über welche Blumen und Pflanzen freuen sich die Insekten? Und wie kann der Rasen auf Vordermann gebracht werden. Alle zwei Wochen gibt es neue Tipps und Anleitungen und meine Kollegin Nadine Witt, die diesen Podcast moderiert, die hat selbst auch einen kleinen Garten und kann da aus eigener Erfahrung berichten. Komm mit in den Garten gibt es kostenlos in der App der ARD Audiothek und den Link, den findet ihr in den Shownotes. Jetzt kommen wir zu diesem viszeralen Bauchfett. So ein bisschen gehört das ja auch zu diesen Beobachtungen der Frauen dazu, ne? Früher waren die Hüften rund, jetzt auf einmal der Bauch. Und da, ja, also wie unterscheide ich, was ist jetzt viszerales Bauchfett oder was ist das Fett, was so oben drauf liegt?
Ja, das ist echt schwierig. Also Okay. Jetzt, Frau Schaud, ich würde mich sonst sozusagen anzählen, wenn ich jetzt sage, dass man das eigentlich nur über Computertomographie oder Magnetresonanz.
Weil dann alle Hausärzte-Tomographie
also, machen. Bauchfett zu wissen. Darf ich mal kurz sagen, eine kleine Bemerkung dazu. Meine Mutter hat immer gesagt, als Oma kann man die Enkel nicht auf die Hüfte setzen. Also jede Mutter weiß, wenn man ein Kleinkind hat, dann nimmt man das so auf den Arm und setzt es auf die Hüfte und hat die andere Hand frei. Das können Omas nicht mehr. Warum? Da ist keine Lücke mehr. Das rutscht einfach runter, das Kind. Und das finde ich einfach schon mal einen guten Hinweis. Und wenn die Patientin einen Bauch haben, also das habe ich mal von Professor Windler aus Hamburg gelernt, den Kneiftest machen. Also zum Beispiel ein Sumo-Ringer, der ja deutlich übergewichtig ist, der hat aber sein Fett im subkutanen Fettgewebe. Also das sitzt in den Bauchfalten selber. Und da können sie richtig die Bauchfalte so kneifen, während wenn, und diese Patienten sehe ich, wenn der Bauch so richtig prall vorsteht und man kann da mehr so reinpieksen wie mit einem Luftballon und man praktisch keine Hautfalte darüber zusammenziehen kann, also so eine Art Kneiftest, das ist, finde ich, ein sehr einfacher, aber guter klinischer Hinweis, okay, es handelt sich hier um das viszerale Fett, was nämlich im Bauch drin ist und nicht in der Bauchdecke, also das ist, glaube ich, so der Unterschied. Ich weiß, ein CT oder ein MRT ist natürlich aussagekräftiger, aber um das Viszeralfett, also ganz einfach auch der Taillenumfang, den kann man messen, der im Übrigen bei vielen Frauen ja höher ist als diese idealen 80 Zentimeter, die von Mannequins gefordert werden oder drunter. Also ich finde, man
80
kann schon
ist zu viel, das war die Hüfte 80, glaube ich.
Nee,
bei Mannequins.
Wie ist das?
Ich will gar nicht sagen, ich habe gerade den Kneiftest bei mir selber gemacht.
Schön, haben Sie selber den Kneiftest gemacht?
Ja, mein Kneiftest ist nicht gut ausgegangen, sage ich ganz ehrlich. Gut, dass Sie nicht neben mir stehen. Also ich habe mir so einen Luftballonbauch, wo ich so reinpieksen kann. Ganz
Nein,
schlimm.
Herr Blüher hat gar keinen Bauch.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist einfach so ein klinischer Hinweis. Den finde ich eigentlich schon immer sehr aussagekräftig. Man sieht es ja auch so ein bisschen, oder?
Gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt natürlich Bauchumfangsmessungen und dann sagt man, dass Frauen mit einem Bauchumfang über 88 Zentimeter schon ein erhöhtes Risiko haben. Bei Männern haben wir ein bisschen mehr Luft, also 102 Zentimeter Bauchumfang beim Mann ist so der Grenzwert. Aber ich sag mal so, man kann nicht gut unterscheiden, ohne diese praktischen Tests, die Sie so schön empfohlen haben. Kneiftest gefällt mir, ob das Fett wirklich im Bauch oder außerhalb drauf sitzt unter der Haut.
Aber Herr Blüher, beobachten Sie, dass dieses viszerale Bauchfett erst tatsächlich im Laufe des Lebens sich entwickelt oder haben manche Menschen das auch schon, was weiß ich, mit Mitte 20 oder?
Also manche Menschen haben das schon recht früh. Mein Lieblingsbeispiel sind immer so die Menschen, die aus Asien stammen, also ethnische Asiaten sind. Da ist das Risiko für relativ frühe Entstehung von Bauchfett höher als bei uns. Aber typischerweise ist, dass sich das Bauchfett so langsam im Alter pflanzt sozusagen. Mehr wird.
Vielleicht da ergänzen Frauen mit einem sogenannten PCOS, ich glaube, das hatten wir ja im Podcast auch schon manchmal, das ist das polyzystische Ovar-Syndrom, was ja mit zu viel männlichen Hormonen einhergeht und typischerweise auch mit einer Insulinresistenz. Und da gibt es auch Daten, dass da auch junge Frauen, die noch nicht unbedingt übergewichtig sind, aber die ein PCOS haben, auch mehr Bauchfett haben als die anderen. Also als die Frauen, die das nicht haben. Also insofern, das kann schon mal sein.
Aber haben wir jetzt eigentlich schon beschrieben, was dieses viszerale Bauchfett ist, Herr Blüher? Wir hatten definiert, wie wir es erkennen, aber was genau ist das eigentlich?
Das ist ähnliches Fettgewebe wie das, was wir unter der Haut jeder tasten kann. Aber es liegt um die Organe herum, es liegt in der Nähe der Leber, es umgibt den Darm. Da gibt es auch noch so ein richtiges Organ, das nennen wir großes Netz, was quasi vor dem Darm liegt, an der Bauchwand anliegt, von innen. Und das ist eigentlich gedacht wahrscheinlich von der Evolution, um uns in Zeiten von Fluchtbedarf oder von Notstand relativ schnell Energie zu geben. Weil aus diesem inneren Bauchfett können Fettsäuren, kann die Energie sehr, sehr schnell freigesetzt werden. Allerdings sind die Speicher bei uns, bei den meisten von uns, so voll, dass es eben nicht mehr schnell freigesetzt wird. Die gute Nachricht ist, wenn ich irgendwas mache, um Gewicht abzunehmen, dann verliert der Körper primär auch dieses Fett, weil das leichter ist abzunehmen als das, was unter der Haut sitzt.
Ah, okay, gute Nachricht. Und trotzdem reden wir jetzt über dieses viszerale Bauchfett, weil das noch ein Ticken gefährlicher ist als das andere Fett, das subkutane Fett, genau, ja, was obendrauf sitzt. Warum ist das gefährlicher? Was macht das?
Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass natürlich mechanisch dieses Bauchfett auf die Leber zum Beispiel drücken kann, damit die Funktion der Leber und des Darms negativ beeinflussen kann. Das innere Bauchfett produziert auch mehr Entzündungsstoffe. Und Entzündungsstoffe, wenn sie nicht gerade für eine Infektion produziert werden, sind nicht besonders gut für den Stoffwechsel, weil sie den Stoffwechsel auch langsam machen und Gewichtszunahme fördern. Und es werden Hormone produziert vom viszeralen Bauchfett primär, die eben auch dazu beitragen sollen, dass wir mehr essen und uns weniger bewegen wollen.
Und diese Entzündungsstoffe, was triggern die dann? Welche Krankheiten können die triggern?
Das reicht von einigen Arten von Krebs. Mhm. Also Darmkrebs zum Beispiel ist ein typisches Beispiel, aber auch andere Krebsarten, Brustkrebs, Frauen ein Riesenthema, können im Zusammenhang mit Adipositas und vermehrtem Bauchfett stehen. Das heißt nun nicht, dass das jede Frau kriegen muss, die ein bisschen mehr Bauchfett hat, aber das kann eine Rolle spielen, aber natürlich auch Infektanfälligkeit, dass man also Infektionskrankheiten schneller bekommt und vielleicht auch schwerer durchmacht. Das haben wir bei Covid-19 leider erfahren müssen. Das kann eine Rolle spielen. Und wenn man ständig so eine Entzündung im Körper hat, ist der Körper immer in so einer nicht entspannten Situation und kann eigentlich in dieser Phase gar nicht gut Gewicht reduzieren.
Ich habe mich neulich ein bisschen zur Arthrose belesen. Da geht es ja auch um Entzündung. Hat das auch so eine Wechselwirkung?
Das ist auch ein gutes Beispiel. Also Menschen mit Übergewicht haben eben nicht nur das Problem, dass die Kilos auf das Knie drücken, sondern eben auch die Entzündungsfaktoren im Kniegelenk und anderen Gelenken Probleme machen können.
Und bei diesem Bauchfett, Frau Schaudig, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch manchmal Frauen, die sind eigentlich ganz schlank, haben aber trotzdem so ein bisschen einen vorgewölbten Bauch. Ist das für die dann genauso gefährlich wie für jemanden, der eh übergewichtig ist, das Bauchfett? Für schlanke Personen?
Prinzipiell ist das so, dass auch bei normalem Körpergewicht das erhöhte innere Bauchfett ein gewisses Risiko darstellen kann. Das ist nicht ganz so häufig heutzutage, aber das gibt's auch. Und auch da muss man was tun, um die Frauen zu schützen.
Wenn jetzt die Frauen uns zuhören und schon mal den BMI-Rechner gemacht haben und feststellen, okay, sie sind so vielleicht auch leicht übergewichtig, adipös vielleicht auch schon, haben auch viszerales Bauchfett. Was machen die jetzt? Was würden Sie denen raten? Was sind so die ersten Empfehlungen?
Also wenn therapeutisch kann man sehr, sehr viel machen. Der erste Schritt, den Menschen selber machen können, ohne zum Arzt dazu gehen zu müssen, ist zu schauen, wie ist mein Leben? Wie läuft mein Leben ab? Ist mein Schlaf ausreichend? Habe ich Mahlzeitenrhythmen? Mache ich Pausen zwischen den Mahlzeiten? Nehme ich vielleicht zu viel Kalorien in flüssiger Form zu mir? Also gesüßte Getränke beispielsweise, auch Alkohol spielt dabei eine Rolle, weil das sind Kalorien, die der Körper sofort und gern aufnimmt, auf die man eigentlich theoretisch verzichten sollte oder zum großen Teil könnte. Da kann man viel selber tun, auch sein Bewegungs- und Stressverhalten beobachten. Also ja, wie lange arbeite ich? Habe ich Pausen während der Arbeit? Bin ich entspannt? Bewege ich mich ausreichend? Das sind Dinge, die man selber tun kann und das bietet einen guten Schutz vor Insulinresistenz und Gewichtszunahme. Also selbst wenn man ein Risiko hat, reichen da 2-3 Kilo Gewichtsabnahme aus, um einen sehr, sehr guten Schutz vor Diabetes beispielsweise zu haben.
Gibt es, weil Sie sagen, Bewegung ist so extrem wichtig, gibt es da so eine Empfehlung? Ich habe mal gehört, 150 Minuten in der Woche sollte man Sport treiben. Was sagen Sie so Ihren Patienten?
Das ist natürlich nach oben offen, diese Empfehlung. Aber fangen wir an mit zum Beispiel Schritten. Also wenn ich jeden Tag es schaffen würde, 2000 Schritte mehr zu gehen, dann sind das schon ungefähr 10% reduziertes Herz-Kreislauf-Risiko. Das ist schon viel und wenig Aufwand eigentlich. Wenn ich dann noch mehr machen möchte, dann sind diese 150 Minuten Empfehlung basierend auf wissenschaftlichen Daten und wahrscheinlich so 2-3 Mal die Woche richtig Bewegungsaktivität mit Schwitzen, mit Pulserhöhung, mit danach erschöpft sein. Das wird als gesund angesehen.
Jetzt schreiben uns Frauen, sie machen schon Sport, sie ernähren sich schon gesund, versuchen auch weniger zu essen und trotzdem nehmen die nicht ab. Was kann da der Haken
sein? Ja, das sind
ja
auch genau die Patientinnen und Patienten, die zu mir am häufigsten kommen, wo man sagt, Mensch, da kann man eigentlich jetzt mit Diät und Sport gar nichts mehr erreichen. Das gibt es, da gibt es auch vererbliche Faktoren, es gibt auch Mechanismen, wie der Körper sich vor dem Abnehmen schützt. Die sind bei manchen Menschen extrem stark ausgeprägt und die müssen wir dann überlisten. Überlisten durch andere Therapien als weniger essen und mehr bewegen.
Okay, und was wäre das zum Beispiel?
Es gibt im besonders ausgeprägten Fall, und ich komme ja aus einer Adipositas-Sprechstunde, chirurgische Möglichkeiten, zum Beispiel Magenverkleinerung, Magenbypass-Operationen. Das für Menschen, die einen Body-Mass-Index haben, der deutlich über 40 liegt. In den anderen Bereichen gibt es zunehmend auch medikamentöse Therapieoptionen, die offensichtlich sehr wirksam sind und wahrscheinlich auch sehr sicher in der Anwendung. Das Problem dabei ist in Deutschland, dass man solche Medikamente leider aus dem eigenen Geldbeutel zahlen muss, weil die Krankenkassen solche Medikamente bei Adipositas oder Übergewicht bisher nicht übernehmen, die Kosten.
Wollen wir gleich an der Stelle mal auf diese Medikamente zu sprechen kommen. Also viel in den Medien war ja Ozempic, dieses Medikament. Wie funktioniert das und setzen Sie das schon ein?
Wir setzen dieses Medikament, Ozempic ist der Markenname, Semaglutid steckt dahinter ein, vor allen Dingen in der Therapie von Menschen mit Typ-2-Diabetes, aber auch es ist auch zugelassen für Menschen mit Adipositas ohne Diabetes. Da heißt es dann Wegovy, damit man im Namen schon unterscheiden kann, wer welche Krankheit hat. Ein Medikament, was eigentlich auf der Erfahrung beruht, dass unser Körper aus dem Darm Hormone produziert, die auch Sättigung und Appetit vermitteln, sogenannte Inkretine. Und dieses Semaglutid ahmt eins dieser Darmhormone nach, das heißt GLP-1 oder Glucagon-like Peptide 1. Das ist eins der Darmhormone, die nach dem Essen relativ stark ansteigen und dann dem Körper sagen, jetzt ist aber gut, du hast genug gegessen, also Sättigung mitvermitteln. Das körpereigene Hormon ist aber nur so ein paar Minuten lang aktiv im Körper. Das Semaglutid und andere ähnliche Medikamente sind bis zu einer Woche aktiv und schaffen damit eine Situation, wo Menschen leichter weniger essen können, weil der Appetit weniger wird, die Sättigung kommt früher. Der andere Effekt ist auch, dass die Insulinempfindlichkeit deutlich erhöht wird. Wir sind wieder spannend den Bogen zurück zur Insulinresistenz. Medikamente wie das Semaglutid, was ein Darmhormon nachahmt, oder seit kurzem auch das Tirzepatid, was 2 Darmhormone zusammen nachahmt, die führen dazu, dass sich der Blutzuckerspiegel senkt, das Insulin besser genutzt werden kann vom Körper und dass unser Appetit sinkt.
Wir hatten mal berichtet, es gäbe irgendwie einen großen Mangel dieser Medikamente, weil Menschen, die einfach sehr schlank sein wollen, die sich verschreiben lassen oder sich dann käuflich erwerben. Ist das so oder haben Sie genug davon?
Ich glaube, das Problem war nicht so sehr, dass so viele schlanke Menschen das quasi genutzt haben zum Schlankbleiben, sondern mehr, dass die Firmen nicht erwartet hatten, wie sehr die Nachfrage steigt. Unter diesem Aspekt. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist vor allen Dingen in den USA so und in den Staaten in der Golfregion. Dadurch ist natürlich weltweit der Bedarf sprunghaft angestiegen und das haben Patienten bei uns leider auch gespürt. Glücklicherweise ist man von solchen Medikamenten nicht lebensnotwendig abhängig. Anders ist es, wenn zum Beispiel Insulin fehlt und ersetzt werden muss, da wäre es eine Notsituation, wenn so ein Medikament fehlen würde. Bei diesen Inkretin-basierten Therapien ist es, glaube ich, nicht lebensbedrohlich, wenn mal eine Pause entsteht.
Und wenn Sie das verschreiben Sie das aber nicht allein, sondern vorher muss schon der Lebensstil sich auch ändern bei den Patienten? Oder wie funktioniert das?
Wir werden ja den Lebensstil nicht aktiv beeinflussen können. Und die Erfahrung ist natürlich, dass Verhaltensmuster, Freundeskreise, Essverhalten ganz, ganz schwer zu beeinflussen sind. Natürlich schalten wir immer eine Therapie vor, wo wir Ernährungsberatung geben, wo wir Empfehlungen zu Sport oder Bewegung geben. Dass das die Voraussetzung immer sein muss für eine medikamentöse Therapie, halte ich auch nicht für so richtig, weil Medikamente wirken schon auch, ohne dass man das macht. Aber Medikamente wirken viel, viel besser, wenn ich parallel noch etwas weniger esse und mich mehr bewege.
Und wie viel haben da Ihre Patienten abgenommen damit?
Das schwankt zwischen ein bisschen zugenommen sogar.
Echt?
Oder nicht abgenommen, bis zu 30, 40 Kilo.
Okay.
Also die Spannbreite ist enorm.
Und wenn man das dann nicht mehr nimmt, nimmt man wieder zu?
Ja, die meisten Menschen, die das absetzen, meistens aus Kostengründen, nehmen relativ schnell auch wieder zu. Dieser Jojo-Effekt ist leider sehr ausgeprägt. Aber es gibt so 10% vielleicht meiner Patientinnen, die das schaffen, die praktisch nur ein halbes Jahr vielleicht mal so einen Schub brauchen, einen Motivationsschub und es dann auch ohne Medikament schaffen, das Gewicht stabil zu halten. Also das ist ein Versuch wert.
Sie haben gerade Jojo-Effekt gesagt. Ich habe gelesen, Sie haben dazu mal geforscht, zu diesem Jojo-Effekt, wo der herkommt, was da sozusagen dahinter steckt.
Ja, uns interessiert natürlich, woher weiß ein Körper, ein Gehirn, wie viel wiege ich oder wie ist meine Fettverteilung und letztendlich kommt der Jojo-Effekt wahrscheinlich dadurch zustande, dass eben so eine Art metabolisches Gedächtnis in uns schlummert, was im Fettgewebe, in der Leber, im Muskel sein kann und in den Genen, die quasi durch unsere Lebensweise so verändert werden, wir nennen das Epigenetik, dass sie immer wieder den Körper dazu bringen, eben auf sein Ausgangsgewicht zurückzuwollen. Und das zu durchbrechen ist schwer.
Okay, wie schafft man das?
Man schafft das durch Austricksen des Körpers, zum Beispiel eben solche Therapiemöglichkeiten wie Medikamente oder man schafft das mit sehr, sehr viel Willensstärke und ausgeprägter Änderung seiner Verhaltensmuster.
Frau Schaudig, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, diese Frauen mit dem PCOS, die neigen ja auch zu Übergewicht. Und die behandeln Sie ja auch in Ihrer Praxis. Haben Sie mit denen auch schon Erfahrungen mit Ozempic oder mit diesen anderen Medikamenten?
Ja, was wir überhaupt noch gar nicht erwähnt haben, ist das Metformin. Oder haben wir das schon gesagt? Nein, ne? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Nee, heute also haben wir das noch
das
nicht gesagt.
Das Metformin ist zum Beispiel mittlerweile ein Medikament, was in der neuen Leitlinie zum PCOS tatsächlich drinsteht, dass man das einfach geben muss. Und zwar ohne den HOMA-IR zu testen. Da haben sich die Internisten übrigens, Herr Blüher, in unserer Gruppe drauf geeinigt, in der Leitliniengruppe. Das heißt, die Frauen haben eine Insulinresistenz, fast immer, die PCOS-Frauen. Und das Metformin ist ein uraltes Zuckermedikament, was auch heute noch eigentlich die First-Line-Therapie ist, wenn jetzt jemand 70 ist und einen Altersdiabetes entwickelt. Dann kriegt er meines Wissens, also neben der Ernährungsumstellung als erstes Metformin, es wird auch relativ gut vertragen, macht im Grunde ähnliche Nebenwirkungen auch wie diese Spritzen, die Herr Professor Blüher gerade beschrieben hat. Das Metformin ist schon ein Medikament, was gut ist, was man einsetzen kann, um die Insulinresistenz zu verbessern. Das hat auch gute Wirkung und, das finde ich auch spannend, es hat auch präventive Wirkung neben der Tatsache, dass es die Insulinresistenz verbessert. Also es gibt Studien meines Wissens, die auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine Verbesserung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt haben mit dem Medikament. Es ist allerdings so, dass die Patienten damit nicht doll abnehmen. Also manche tatsächlich, ich habe einzelne Patienten, die sagen, mit dem Metformin habe ich viel weniger Hunger, weil eben dieses zu viel an Insulin wegfällt. Also das ist sicherlich was man langfristig nehmen kann. Ich muss immer so ein bisschen warnen, es gibt so Anti-Aging-Mediziner, die würden am liebsten Metformin ins Trinkwasser tun, damit wir alle älter werden. Ich bin da sehr skeptisch, weil ich glaube, dass es nur für die Patienten, also dass nur die Patienten davon profitieren, die tatsächlich diese genetische Veranlagung zur Insulinresistenz mitbringen oder die wegen des Übergewichtes haben. Aber da setzen wir es sehr großzügig ein. Es gibt auch Daten, die dann zeigen, dass Frauen, die das Metformin nehmen, mit einer Insulinresistenz und im Diabetes beispielsweise weniger Brustkrebs bekommen. Also da hat das Metformin eine positive Wirkung. Das ist natürlich, wenn die Frauen noch keinen Diabetes haben, keine Kassenleistung. Aber jetzt kommt mal die gute Nachricht. Anders als die Abnehmspritzen, die tatsächlich auch von den Monatskosten im dreistelligen Bereich liegen, ist das Metformin super billig, weil es schon so ein altes Medikament ist, also mit 3 Monaten kommt man mit weniger als 20 Euro raus. Das heißt, man kann das auch gut selber tragen, weil es eben nur eine Kassenleistung ist, wenn die Frauen Diabetes haben. Habe ich was Falsches gesagt, Herr Blüher?
Überhaupt nicht. Gut. Vielen Dank für diese super Ergänzung.
Nutzen Sie auch Metformin?
Machen wir auch. Und auch genau unter diesen Bedingungen und Indikationen, wie wir sagen würden, wie Frau Schaudig es gerade beschrieben hat. Also das ist sehr verbreitet und immer ein Versuch wert, gerade bei diesem polyzystischen Ovarialsyndrom, dem PCOS, haben wir damit auch gute Erfolge und sehen Erfolge. Auch Gewichtsreduktion kann ich nur sagen, sehen wir das ganz ähnlich. Ein paar Kilo abnehmen kann man schon auch mit Metformin, aber zum Abnehmen ist es eigentlich nicht gedacht.
Aber man kann ja auch diese Spritzen mit dem Metformin kombinieren. Das sehe ich, also ich sehe gelegentlich Patienten, die beim Diabetologen sind und das ist auch bedenkenlos machbar, oder?
Das ist bedenkenlos machbar. Das ist sogar das, was die Leitlinie empfiehlt, weil wir auch im Diabetesbereich natürlich erstmal effektive, auch preiswerte Medikamente einsetzen sollen und nicht sofort die deutlich teureren Spritzen. Und man muss schon sagen, Sie haben das ja auch angesprochen, die Nebenwirkungen sind natürlich erwähnenswert. Also es gibt Übelkeit, Völlegefühl, Verstopfung, auch Durchfall unter diesen Abnehmspritzen. Das liegt daran, dass diese Darmhormone eigentlich das auch machen würden, wenn unser Körper genügend davon produzieren würde, um eben ja dieses Sättigungssignal durchzusetzen im Hirn. Und das wird bei der medikamentösen Therapie natürlich zu einer Nebenwirkung. Und einige Patientinnen und Patienten können deswegen auch so eine Abnehmspritze nicht langfristig nehmen, weil sie eben sagen, nee, mit der Übelkeit kann ich nicht gut leben.
Aber Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gibt noch ein neues Medikament.
Ja, Tirzepatid heißt das oder Mounjaro. Das ist das ein ähnliches Prinzip wie das Ozempic oder Wegovy, allerdings eine Weiterentwicklung, weil hier zwei verschiedene Darmhormone, die aber unterschiedliche Wirkungen auch haben, parallel angesprochen werden. Und zwar wird zusätzlich bei dem Mounjaro noch das Fettgewebe direkt adressiert über Rezeptoren, die dazu beitragen, dass eben das Fettgewebe bereit ist, auch wieder Energie abzugeben und schlanker zu werden. Die Verträglichkeit ist ungefähr ähnlich.
Okay. Zu der Abnehmspritze hatte ich eine Hörerin-Mail bekommen. Sie schreibt, ich bin 54 und noch nicht 12 Monate frei von Blutungen, weil ich sehr starke Hitzewallungen und in der Perimenopause große Probleme mit dem Schlaf und sehr starken Blutungen hatte, habe ich zur Hormonersatztherapie gegriffen und es geht mir damit sehr gut. Ich stehe voll im Beruf, fühle mich leistungsstark. Leider steuere ich auf eine Diabetes zu, habe einen BMI von 31. Und mein Arzt würde mir nun gerne die Abnehmspritze verschreiben. Hat das Auswirkungen auf die Hormontherapie? Darf man beides nehmen oder muss man die Hormone dann anpassen? Ich glaube, Frau Schaudig, das geht mehr an Sie, oder?
Ja, und da hätte ich überhaupt kein Problem. Das kann man völlig bedenkenlos, bedenkenlos zusammen verschreiben. Ich möchte vielleicht eins sagen, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Frau, ich habe ja vorhin gesagt, dass das Wegfallen der Östrogenwirkung die Insulinresistenz verschlechtert. Also das heißt, Patienten, Frauen werden insulinresistenter und dazu gibt es Gott sei Dank auch ganz viele Daten, dass Frauen, die Hormone nehmen, tatsächlich diesen Effekt wieder aufheben. Das heißt, die Insulinresistenz verbessert sich wieder in dem Moment, wo ich Östrogene nehme. Und es ist tatsächlich belegt in zahllosen Studien, und es wird immer als Positiveffekt der Hormonersatztherapie unterschätzt aus meiner Sicht, dass wir bei Frauen, die Hormone nehmen, die Diabeteshäufigkeit um fast die Hälfte reduzieren können. Also ich würde mal sagen, um 30-40% weniger Diabeteserkrankung. Und auch bei Vorstufen des Diabetes, also bei dieser Insulinresistenz, haben wir tatsächlich einen echten Benefit durch eine Hormontherapie. Und wenn wir auf der einen Seite sagen, dass Hormone, also aus meiner Sicht einer der wesentlichen Nachteile einer langfristigen Hormontherapie ist ja nun mal dieses leicht erhöhte Brustkrebsrisiko. Und da haben wir aber auch Daten dazu, dass die Adipositas per se das Brustkrebsrisiko ja viel stärker erhöht als eine Hormontherapie. Und interessanterweise ist es auch so, das ist jetzt so ein bisschen paradoxon, dass Frauen, die adipös sind und Hormone nehmen, ihr Brustkrebsrisiko nur noch kaum erhöhen durch die Hormontherapie, weil sie von Haus aus durch die Adipositas schon so ein hohes Risiko haben. Also um das auf die Frage nochmal einzugehen, eine Kombination von Abnehmspritze und Östrogen ist sogar positiv, weil diese Insulinresistenz als solche schon durch die Hormontherapie verbessert wird. Also ich würde das sogar unbedingt kombinieren und nicht das Östrogen absetzen, denn dann könnte es sein, dass sie noch stärker in die Insulinresistenz rutscht und das den Effekt der Abnehmspritze verringert.
Herr Blüher, vielleicht für Ihre Therapien bei den mittelalten Frauen eine gute Idee, nach einer Hormontherapie zu fragen?
Ob Absolut. Sie die machen und ich wollte auch Frau Schaudig dazu gleich was fragen. Nämlich, wenn ich das so höre, muss man sich ja wirklich fragen, für wen oder für welche Frau ist denn dann eine Hormonersatztherapie nicht geeignet?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich mein Credo ist ja immer, ich muss mir die individuelle Situation der Patientin anschauen. Wir haben ja Daten aus dieser WHI-Studie, die immer wieder rauf und runter erzählt wird, wo immer wieder plakativ behauptet wird, Hormone machen Krebs, Schlaganfall und Thrombosen. Und da muss man an der Stelle sagen, dass die Frauen ja geschlucktes, hochdosiertes Östrogen bekommen haben und das macht einfach Thrombosen und Schlaganfälle. Das wissen wir jetzt einfach. Durch eine transdermale, also über die Haut applizierte Östrogengabe können wir dieses Risiko vermeiden. Jetzt kommt der kleine Schönheitsfehler. Es scheint so zu sein, dass das transdermale Östrogen wiederum einen etwas geringeren Effekt auf die Insulinresistenz hat. Aber wenn jemand ohnehin schon in so einem metabolischen Syndrom sich befindet, darf man Hormone auf keinen Fall zum Schlucken geben. Und es gibt trotzdem einen positiven Effekt auch bei transdermaler Therapie. Jetzt habe ich jemanden, und aus der WHI-Studie, das wollte ich noch ergänzen, gibt es aber einen Arm, da haben die Frauen nur Östrogen bekommen. Auch dieses hochdosierte Pferdeöstrogen. Und das Erstaunliche war ja, dass in diesem Studienarm, das waren Frauen, die keine Gebärmutter mehr hatten, tatsächlich das Brustkrebsrisiko reduziert war. Und zwar signifikant und auch noch 10-20 Jahre nach Beginn der Studie. Das heißt, nach 7 Jahren wurde die Studie beendet und dann hat man 13 Jahre später nachgeguckt, was ist aus den Frauen geworden, und es ist wirklich eine akribisch durchgeführte Erhebung gewesen, und die Frauen, die Östrogen hochdosiert alleine genommen haben, hatten auch nach 20 Jahren noch eine geringere Brustkrebshäufigkeit und auch Sterblichkeit. Und jetzt muss man sich fragen, woran lag denn das? Und das ist die These von vielen Wissenschaftlern. In diesem Studienarm waren 40% der Frauen adipös im Altersrange zwischen 50 und 79. Da kann man 100% davon ausgehen, dass ganz viele von denen eine Insulinresistenz hatten. Und offensichtlich, also das ist jedenfalls die Theorie, hat die orale, hochdosierte Östrogengabe möglicherweise durch eine Verbesserung der Insulinresistenz dann zu einem Schutz vor Brustkrebs geführt. Das ist ja so ein Paradoxon. Das heißt, die adipöse Patientin, die Östrogen alleine nimmt, weil sie noch eine Gebärmutter hat, keine Gebärmutter mehr hat, die hat möglicherweise einen Schutzeffekt vor Brustkrebs. Das ist jetzt eine steile Hypothese, weil da gibt es keine Studie zu. Es würde aber sehr viel Sinn machen im Analogschluss. Jetzt haben Sie gefragt, Herr Blüher, welche Patientin ist nicht geeignet? Naja, wissen Sie, wenn ich eine schlanke Patientin habe, die kein Diabetesrisiko hat, keine Herz-Kreislauf-Erkrankung in der Familie, aber jede Menge Karzinome, dann ist es das die Frau, die möglicherweise mit einer Hormontherapie tatsächlich im Wesentlichen ihr Brustkrebsrisiko leicht erhöht. Das ist auch nur leicht erhöht, wenn sie es lange nimmt. Und da muss man einfach abwägen, wie ist die Patientin drauf, wenn die dann einen hohen Leidensdruck hat, weil sie doll schwitzt und schlecht schläft und nur noch heult, dann würde ich auch der Frau unbedingt zu einer Hormontherapie raten. Aber da muss man auch klar sagen, die Benefits, die sie hat von der Hormontherapie, nämlich Schutz vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung und so weiter, die betreffen die Frau vielleicht gar nicht. Jetzt kommt noch ein neues Aspekt hinzu, das ist der Knochenschutz. Jetzt gucke ich mir natürlich auch die Knochendichte an. Und wenn jetzt meine schlanke Sportlerin auch noch eine Bombenknochendichte hat, dann wird die Indikationslage noch dünner. Ja, wenn die dann gar keinen Leidensdruck hat, ja, um Gottes Willen, warum soll sie dann Hormone nehmen? Ja, da kommt dann der Leidensdruck der Patientin rein, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass in der öffentlichen Diskussion über Hormone, die ja nach wie vor von bestimmten Gruppierungen auch noch einen schlechten Ruf haben, diese differenzierte Betrachtung einfach mehr Raum gewinnt, dass man guckt, wodurch ist die Patientin eigentlich überhaupt gefährdet? Was stellt für die das höchste Risiko dar? Also nicht alle Frauenhormone, aber für viele ist es sicher sinnvoll.
Ich habe hier noch zwei Hörerinnenfragen. Die eine fragte, sie hat das Gefühl, dass sie durch die Hormontherapie mehr Gewicht zugelegt hat. Kann sowas auch passieren?
Also da gibt es wirklich jede Menge Studien zu. Die Hormontherapie macht nicht dick und es gibt sogar einzelne Frauen, die abnehmen, vielleicht sogar durch diese Insulinverbesserung. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass einzelne Frauen durch die Hormontherapie vielleicht unbemerkt mehr Appetit haben. Man muss immer noch bedenken, dass die Östrogengabe vielleicht so 2-3 Kilo Wassereinlagerung macht. Also ich sehe es sehr selten, dass mir Frauen sagen, mit den Hormonen nehme ich mehr zu als vorher. Ich schreibe diese Gewichtszunahme dann eher der allgemeinen Situation zu, die wir ja jetzt auch schon ausgiebig erörtert haben. Also die Veränderungen des Körpers in Lebensmitte und darüber hinaus, die mache ich da eher für verantwortlich. Also Hormone führen nicht zu einer Gewichtszunahme.
Und eine andere Hörerin hat uns geschrieben, bei ihr wurde eine Fettleber diagnostiziert. Seit 2 Jahren verwendet sie die Hormone, transdermales Östrogengel und Progesteron. Und jetzt hat sie ein bisschen Angst, dass sie wegen der Fettleber die Hormone lieber nicht mehr nehmen soll.
Naja, bei so jemand Hormone, bitte Östrogen immer nur über die Haut, aber ansonsten hätte ich da kein Problem. Also wenn sie jetzt nicht eine Leberzirrhose hat, oder das kommt natürlich auf die Lebersituation an, aber eine Fettleber, jetzt brauche ich nochmal den Internisten an meiner Seite, macht ja in der Regel keine dramatisch hohen Transaminasen oder Leberwerte, oder Herr?
Nein, also da gibt es aus meiner Sicht auch gar keine Bedenken. Wie Sie gesagt haben, in fortgeschrittenen Stadien, wenn also die Leber schwer krank ist in Form einer Fibrose oder Zirrhose, dann muss man das abwägen, aber eine Fettleber allein erklärt da kein Risiko.
Ich habe gelesen, dass gerade für Diabetikerinnen, also Diabetes 1, die Perimenopause so eine schwierige Zeit ist mit diesen großen Hormonschwankungen, dass es schwierig ist, diese Frauen dann einzustellen.
Das stimmt. Also bei Frauen mit Typ 1 Diabetes, es ist ja ein anderer Diabetestyp als der, der durch Gewicht oder Ernährungsweise entsteht, sondern der entsteht aufgrund von Insulinmangel oder dem Fehlen von Insulin, meistens in der Jugend, und ist gut behandelbar durch den Ersatz, die Hormonersatztherapie quasi mit Insulin, aber sowohl in der Pubertät als auch in der Menopause oder Perimenopause kann man natürlich das nicht so gut ersetzen, wie das der Körper beim Nicht-Typ-1-Diabetes-Menschen machen würde. Es erklärt so ein bisschen, dass es da vielleicht doch ein bisschen mehr Schwierigkeiten gibt, sowohl was die Blutzuckereinstellung mit Insulin betrifft, das sehen wir in der Praxis häufig, als auch natürlich mit Wechseljahresbeschwerden. Aber da ist die Frau Schaulich wieder die Expertin und sieht wahrscheinlich auch mehrere Patientinnen zu dem Thema.
Aber was machen diese anderen Hormonschwankungen von Östrogen und so mit dem Insulin? Warum beeinflusst sich das gegenseitig?
Na, das ist das, wo wir eingestiegen sind ins Thema, dass der Abfall bestimmter weiblicher Hormone mit Insulinresistenz im Zusammenhang stehen kann. Und wenn das Insulin, was wir in der Therapie einsetzen, nicht mehr richtig wirkt, kann das Blutzuckerveränderungen machen oder Insulinbedarf verändern.
Okay. Frau Schaudig, sehen Sie das auch bei Patientinnen?
Ja, ich sehe das auch. Und gerade in der Perimenopause haben wir immer das Problem, dass diese Hormonwerte so verrückt schwanken. Und meine Strategie ist bei denen besonders dann darauf zu achten, oder zu versuchen, dass die Hormonspiegel nicht so rauf und runter gehen, sondern gleichmäßig sind. Und auch das haben wir ja schon mehrfach hier im Podcast erwähnt. Das sind dann auch die Kandidaten für eine Therapie mit einer Gestagen-Monopille, also mit einem Präparat, was sozusagen die Schwankungen rausnimmt und dann ein bisschen Östrogen dazu. Ich würde da auch eher immer transdermales Östrogen geben. Ich habe auch die Erfahrung. Also ich glaube, es sind diese wahnsinnigen Schwankungen, die ein Problem darstellen. Und dann nach der Menopause dann der Östrogenmangel, das hat der Herr Blüher dann schon gesagt, der möglicherweise auch den Insulinbedarf verändert. Und dann, Herr Blüher, sehe ich das richtig, dass man den Frauen dann durchaus auch zu den Insulinspritzen Metformin dazugeben kann, also zur Verbesserung der Insulinresistenz. Ist das richtig?
Das ist richtig. Auch da ist es so, dass beim Typ 1 Diabetes natürlich diese Therapien nicht zugelassen sind, aber gerade beim Metformin auf Selbstzahlerbasis durchaus sinnvoll sein können.
Mhm. Frau Schaudig, haben die Frauen dann auch mehr Wechseljahressymptome, diese mit Diabetes?
Also nein. Also was wir wissen, hat man jetzt noch gar nicht erwähnt, dass ein erhöhter HOMA-IR, das ist diese Insulinresistenzmessung, tatsächlich mit mehr Hitzewallung einhergeht. Die Mechanismen dafür sind nicht so richtig klar und es gibt auch Daten einfach, dass übergewichtige oder adipöse Frauen mehr schwitzen, vermutlich in Verbindung mit einer Insulinresistenz. Meine ganz persönliche Hypothese ist, dass ein zu viel an Insulin im Zwischenhirn die Neuronen triggert, die Neurokinin B produzieren. Die Neurokinin B-Neuronen, das sind die man sich jetzt auch zunutze macht mit neuen Medikamenten. Wenn man die blockiert, dann werden die Hitzewallungen weniger. Aber wenn das durch zu viel Insulin, die Neurokinin B-Schiene, getriggert wird, könnte das der Mechanismus sein, wie Hitzewallungen ausgelöst werden. Und das passt auch dazu, dass es Leute gibt, die nach der Mahlzeit einen Schweißausbruch haben. Das hat sicher nichts mit Östrogenmangel zu tun, könnte über diese Insulinschiene gehen. Ich kenne da wenig Studien. Unsere Erfahrung ist ja auch, dass Frauen, die dann Metformin nehmen, deutlich weniger schwitzen. Das funktioniert nicht bei allen Frauen, aber die eine Insulinresistenz haben, profitieren nicht selten vom Metformin auf ihre Hitzewallung. Finde ich einen super spannenden Aspekt. Ich sehe das klinisch, ich kenne keine vernünftige Studie dazu. Wir wollten selber immer mal eine machen. Leider hat der Tag 24 Stunden und wir haben es bisher noch nicht geschafft.
Das hatten wir ja schon mal besprochen, dass Frauen mit Übergewicht sozusagen früher anfangen zu schwitzen und auch länger schwitzen. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten.
Ja, und meine persönliche Hypothese, die haben übrigens auch gerade die früh anfangen zu schwitzen. Also ich sag mal 10 Jahre vor der Menopause gibt es eine Gruppe von Frauen, die da schon starkes Schwitzen angeben. Die haben auch langfristig, das ist super interessant, deutlich erhöhte Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Infarkt, auch Schlaganfall, aber vor allen Dingen auch Herzerkrankungen. Und nochmal meine persönliche These ist, das sind die, die bereits mit 40 ein metabolisches Syndrom haben, also da schon einen Bluthochdruck haben, der ja als solches schon ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt mit sich bringt. Und dass das, was mit der Insulinresistenz zu tun hat, das haben leider die Menschen, die das studiert haben mit den erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei frühem Beginn der Hitzewallung. Aber meines Erachtens ist da ein eindeutiger Zusammenhang.
Und wo die Frauen praktisch das gar nicht wissen, dass sie vielleicht einen zu hohen Blutdruck haben.
Genau.
Und so, ne?
Mhm.
Wäre dann sozusagen jetzt ein Achtungszeichen an all diese Frauen, die zu zeitig anfangen zu schwitzen, doch nochmal den Blutdruck testen.
Unbedingt, Frau Simonsen, weil Sie auch vorhin gefragt haben, wann schicke ich Frauen zu einer Spezialuntersuchung? Also wenn Ihnen jemand sagt, ich bin jetzt 50, jetzt hat die Regel aufgehört, aber ich schwitze schon seit 10 Jahren, dann bin ich ziemlich sicher, wenn ich mir die Frau angucke, hat die klinische Zeichen, die auch in Richtung eines metabolischen Syndroms gehen, die schicke ich immer zum Kardiologen und sage, lassen Sie mal Herz-Kreislauf untersuchen, lassen Sie Ihren Blutdruck gut einstellen und nehmen Sie vielleicht einen Fettsenker, also das sind diese Statine, die den Cholesterinspiegel senken. Also da muss man schon besonders gut hinschauen.
Herr Blüher, ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Frauen dann wiederum von diesem metabolischen Syndrom, dass das die härter trifft, dass die eigentlich noch gefährdeter sind, dann tatsächlich auch zu sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das stimmt, wenn man den Studiendaten glaubt, und dafür gibt es sicherlich auch verschiedene Erklärungen. Einer ist, dass Frauen mit diesem Problem seltener sich behandeln lassen, seltener zum Arzt gehen. Das ist sozusagen ein reines Versorgungsthema. Und das andere ist, dass es bei Frauen relativ schnell passiert. Also das, wo ein Mann vielleicht 20, 30 Jahre lang Zeit hat, sich zu adaptieren und dran zu gewöhnen an die Stoffwechselsituation, passiert bei Frauen um die Menopause herum eben viel, viel schneller. Und das scheint auch mit höheren Risiken in Verbindung zu stehen. Also Frauen holen ganz, ganz schnell dann den Vorteil, den sie eigentlich hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegenüber Männern haben, auf.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir sind mal wieder ein bisschen länger geworden, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast, Professor Blüher, und bei Ihnen natürlich, Frau Schaudig, meiner Fachexpertin für alle Fragen des Lebens und natürlich für die Hormonfragen. Recht vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Vielen Dank, Frau Simons.
Ja, und mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ich auch nochmal besonderen Dank an Professor Blüher, dass Sie sich die Zeit genommen hat. Es ist wirklich toll, dass Sie dabei waren. Ich habe auch nochmal ganz viel gelernt. Dankeschön.
Ich auch, danke.
Und in der kommenden Woche beantworten wir wieder Hörerinnenfragen, also Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr wollt wissen, was hat es mit dem Rote Handbrief für das hormonfreie Medikament gegen Hitzewallungen, Veosa, auf sich? Was müssen Frauen mit ADHS in den Wechseljahren erwarten? Haben die vielleicht stärkere Symptome? Kann eine Epilepsie wieder auftreten durch die Hormonschwankungen? Und wie gefährlich sind gutartige Zellveränderungen in der Brust? Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr könnt uns weiterhin gern schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Und wir finden es ganz großartig, dass ihr unseren Podcast weiterempfehlt an eure Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.